Boah, was für eine Geschichte, magst du jetzt denken? Es ist eine Geschichte, die in der Bibel steht, wo Jesus erzählt nach einem mehreren Gleichnis, die vorkommen. Da steht im Lukas, im Kapitel 16, 19 bis 31, die Geschichte, die Jesus erzählt. Und vorher sind Gleichnisse vorangegangen vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom geschickten Verwalter. Und es ist naheliegend, dass es sich auch bei dieser Geschichte um ein Gleichnis handelt. Nichtsdestotrotz hat es aber zu diesen Gleichnissen, zu dieser Zeit, wo Jesus erzählt hat, ein paar Sachen, die abweichen. Und das ist noch spannend zum Wissen als Hintergrund. Einerseits haben die Gleichnisse in den meisten Fällen angefangen, dass Jesus gesagt hat, oder dass in der Bibel steht, und er erzählte ihnen ein Gleichnis, seinen Jüngern, die mit ihm unterwegs sind. An dem Ort fehlt es. Jesus fängt direkt an mit der Geschichte und sagt, es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinste Leinen. Oftmals hat Jesus ein Bild gebraucht, das man kennt hat, das die Leute kennt haben, um etwas zu erklären, das die Leute nicht kennt haben. Beispielsweise das Bild vom Säen, von der Saat, wo den Leuten ein Begriff ist, den er in einen anderen Zusammenhang wollte setzen. Da kommt er mit einem Bild von Himmel und Hölle, von der Ewigkeit, wo die Leute völlig überfordert. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Und nicht zuletzt ist es oft so, dass in diesen Gleichnissen eigentlich nie ein Name verwendet wird. In den Gleichnissen wird vom Sämann geredet, im Gleichnis wird vom verlorenen Sohn geredet, im Gleichnis sind es Personen, die man kennt hat, aber nicht explizit mit dem Namen. Und in diesem Gleichnis ist es anders. In diesem Gleichnis kommt der Stammvater Abraham vor und in diesem Gleichnis kommt auch der Lazarus vor, als ein Mann mit einem Namen. Wenn man so ganz schnell die Geschichte anschaut, dann kann man zum Schluss kommen, dass das Leben nicht fair ist, aber Gott am Ende der Tage wird ausgleichen. Da ist ein Mann, der alles in der Welt hat, der Macht hat, der Reichtum hat und am Ende seiner Tage büßt er dafür. Und da ist ein Mann, der gar nichts hat, der arm ist und am Ende seiner Tage hat er alles, was er sich hier wünschen kann. Es könnte zum Schluss kommen, dass man sagt, ja, wenn das in dem Fall so ist, dann ist Reichtum, Wohlstand logischerweise ein Fakt, 1:1. Da ist das Leben ohne Gott in der Ewigkeit. Und andersrum, der Schluss, ja, in dem Fall muss es so sein, dass jeder, der da kein Haus hat, obdachlos ist, keinen Besitz hat, automatisch einen Freipass bekommt fürs Leben mit Gott in der Ewigkeit. Ich glaube, wenn man es nur so kurz und oberflächlich betrachtet, dann kommt man auf falsche Schlussfolgerungen. Und ich glaube, um die Geschichte zu verstehen, muss man ein bisschen tiefer drin hineingehen. Und ich möchte anfangen damit, zu beleuchten, was eigentlich der Hauptprotagonist da drin ausmacht. Der Protagonist ist von mir gesehen der Lazarus, ganz klar, der arme Mann. Der arme Mann, der krank ist, der einen Körper hat, übersät mit Geschwür, der in einer hoffnungslosen Lage ist, wo sich selber nicht helfen kann, wo selber nichts dazu beitragen kann, dass sich sein Leben, seine Umstände verbessern. Er ist angewiesen darauf, dass er Freunde hat, die ihn jeden Tag vor das Tor von diesem reichen Mann transportieren. Selber kann er es nicht aus eigener Kraft. Und was ist die Überlegung, was ist die Idee, wieso bringen sie ihn dort hin? Weil wir es früher oft so gemacht haben, weil man davon ausgegangen ist, dort sind reiche Leute, die haben Gäste, die kommen von weit her und man hat gehofft, dass irgendeiner von denen doch Mitleid hat. In dieser Zeit war es vielfach auch so gewesen, dass man Bettler bewusst vor die Moscheen oder vor die Kirchen gebracht hat oder sie selber dort angegangen sind, weil die grössten Momente vom Mitgefühl eigentlich dann war, wenn man ist gebeten. Und man hat gehofft, dass irgendjemand Mitleid hat mit dem Mann, dass er ihn medizinisch versorgt, dass er ihm zu essen gibt, dass irgendeiner von diesen Leuten, die in diesem reichen Haus ein- und ausgehen, die Gäste sind von diesen Festtafeln, von diesen Gelagen, die dort stattgefunden haben, dass irgendeiner von denen Mitleid hat. Der Lazarus war in seiner Situation so ausgeliefert, dass er sich nur noch gewünscht hat, seinen Hunger zu stillen. Er hat nicht einmal gewagt, den Wunsch zu formulieren, dass er das Essen bekommt von diesem reichen Mann. Sondern was er gewagt hat, ist zu bitten darum, dass er noch den Resten, Brosamen, dass er es runterfällt, dass er es vorig ist, noch überkommt. Er war in einer so bedauerlichen Lage, dass die Hunde gekommen sind, seine Wunden schlecken. Und da bin ich nicht ganz einig mit der Darstellung, wie es im Film ist. Ich glaube, die Hunde sind nicht gekommen, weil sie Böses haben wollen. Wenn er noch einmal sind in einem Land, wo es viele Hunde hat, die rumstreunen, dann kommen die nicht aus böser Absicht. Die kommen, weil sie ein Gespür haben für den Mensch und weil sie ein Gespür haben auf Nähe. Die Hunde kommen dich abschlecken, auch da bei uns, als ein Zeichen der Zuneigung, als ein Zeichen der Unterwürfigkeit. Und man weiss mittlerweile auch, dass Speichel eine gewisse Inhaltsstoff haben, die eine Wundheilung fördert. Also die Hunde, die da gekommen sind, die haben dem armen Mann etwas Gutes tun wollen, indem sie ihm seine Wunden geschleckt haben. Die wollten ihn nicht zusätzlich plagen. Spannend ist, in dieser hoffnungslosen Situation, in der sich der Lazarus befindet, gibt es nichts, das eintritt in dieser Geschichte und wo es eine Veränderung gibt im Hier und Jetzt. Die Veränderung erlebt der Lazarus erst nach seinem Tod. Es gibt kein Happy End in dem Sinn, in dem Moment, wo der Lazarus auf der Erde ist. Es gibt kein Wunder und er ist plötzlich geheilt und er ist befreit. Es ist Leiden, es ist Hoffnungslosigkeit und das bis ans Ende seiner Tage. Aber das Schöne ist an dem Moment, die Geschichte hört da nicht auf. Die Geschichte für den Lazarus geht weiter. Und das Besondere ist, obwohl der Lazarus zu seinen Tagen, als er auf der Erde war, kein Heilung erlebt hat, kein Wunder erlebt hat, ist er als Einziger mit seinem Namen in dem Gleichnis erwähnt von der Bibel. Als ob Gott möchte sagen, auch wenn es so aussieht, dass deine Situation hoffnungslos ist, und auch wenn es so aussieht, als ob du vergessen hast und die ganze Welt sich nicht um dich schert, ich vergiss dich nicht. Und ich habe dir deinen Namen gegeben. Und was bedeutet Lazarus? Ist noch spannend. Lazarus bedeutet, Gott hilft. Es ist nicht so, dass Gott den Lazarus vergessen hat. Aber was für uns schwierig ist, zum Verstehen, ist, dass sowohl Gutes und Schlechtes nebeneinander auf dieser Erde Platz haben. Und dass unser Gerechtigkeitsgefühl in dem Sinn nicht befriedigt wird, dass der ungerecht behandelte Mann seine Gerechtigkeit auf Erden erfährt. Aber nicht so aus Gottes Augen. Ich glaube, Gott hat jeden von uns geschaffen, gekannt und hat ihn lieb. Und egal wie deine Situation aussieht, egal wo du stehst, egal wie du dich fühlst, wenn es dir so mies geht, wie es dem Lazarus gegangen ist, gerade jetzt, dann ist das der Zuspruch für dich heute Abend. Gott hat deinen Namen in deiner Geschichte für sich fest verankert. Er kennt dich und er vergisst dich nicht. Was ist das für mich für eine Ermutigung zu wissen, dass Gott für mich sorgt, auch wenn ich nicht das Gefühl habe? Und was gibt es für mich für eine Hoffnung zu wissen, dass vielleicht nicht alles in dieser Welt eine Gerechtigkeit findet und endet, aber es in einer nächsten Welt darf eine Gerechtigkeit geben. Kommen wir zum anderen Protagonist, dem reichen Mann. Er steht in der Bibel, der war gekleidet in Purpur und Leinen. Purpur war etwas teuerster an Stoff, wo man dort zumal sich überhaupt erwerblich zu kaufen. Es ist zeitweise ist es teurer gewesen oder höher gehandelt worden als Gold. Es ist so etwas Spezielles gewesen, dass die Leute es einfach nur die absolut Reichsten sich können ermöglichen. Und spannend ist auch noch, wenn man recherchieren, woher das die Leinen kommen, die davon geredet ist, dann ist eigentlich damit gemeint, dass das seine Untergewänder sind, seine Unterkleider. Als ob das relevant wäre, in dem Moment in der Bibel das zu wissen. Aber die Geschichte gibt uns mit, dass es sogar wichtig war, dass der Leinen hatte. Und zu diesem Zeitpunkt ist das nicht einfach an Ort entstanden, sondern das ist von weit her transportiert worden. Also ist es irgendwo draußen, ist es dem Mann wichtig gewesen, dass man das gegen aussen sieht. Es war nicht nur ein Wohlstand, den er für sich hineingelebt hat, sondern dass er das jeden Tag gezeigt hat. Man geht davon aus, dass er logischerweise noch mehr Kleider hatte, weder die eine Robe. Aber wenn man ihn gesehen hat, von außen, dann in dem Purpur. Er hat das Leben mit dem, was er bekommen hat, genossen in allen Zeugen. Er hat Fest gemacht, so viel wie er konnte. Jeden Tag hat er grosse Gelage gehabt, hat er Leute eingeladen und er hat das Leben genossen. Er hat die Bequemlichkeiten hat er genossen. Er hat den Erfolg, den er gehabt hat, er gefeiert, hat sich auf dem Erfolg ausgeruht. Er hat das gezeigt und zur Schau gestellt, was er gehabt hat. Jeden Tag ist ein armer Mann vor seinem Tor gelegen und er ist an ihm vorbeigegangen und hat ihn verachtet. Er hat ihm die Brosamen oder den Abfall von seinem Tisch nicht zugehört, weil er das für seine Hunde wollte. Was ist das für ein Mann, der so herzlos mit dem armen Mann umgeht, der seinem Tor liegt? Und an dieser Stelle ist es einfach, so schnell die Lanze zu brechen über diesen reichen Mann und zu sagen, was ist das für ein abartiger Keib? Und wie schwierig ist es an diesem Punkt, sein eigenes Leben zu reflektieren und zu sagen, wo handle ich genau gleich? Wer sind meine Lazarus, die vor meinem Tor liegen? Wo laufe ich in der Gefahr, dass ich dem Materiellen, das ich bekommen habe, einen so einen Stellenwert gebe und nicht bereit bin zum Teilen? Und ich glaube, an diesem Punkt ist es wichtig zu erkennen, es geht nicht darum, um arm und reich. Es ist kein Fehler, arm zu sein. Es ist auch kein Fehler, reich zu sein. Aber was die Geschichte uns sagen will, ist, wie wir umgehen damit. Und an eine der deutlichsten Stellen, wo es für mich zum Vorschein kommt, ist in dem Moment, wo für beide das irdische Leben fertig sind. Die beiden Männer, die sterben und die beiden Männer, die treten über ins Leben nach dem Tod. An diesem Punkt sind beide gleich. Sie können nichts mitnehmen von dem, was sie auf dem irdischen Leben haben. An materiellen Dingen, an Kleidern, an Wert, an Gegenständen, an Geld. Sie sind nackt auf die Welt gekommen und an diesem Moment gehen sie genauso nackt wieder von dieser Welt. Was sich aber unterscheidet an diesen zwei Männern, ist, was für ein geistliches Erbe sie mitnehmen. Und in dem Moment, wo der reiche Mann in der Hölle sitzt und Lazarus sieht beim Abraham, ruft er über ihn und sagt, Abraham, schick mir den Lazarus, dass er seinen Finger ins Wasser taucht und mir wenigstens meine Zunge kühlt, weil ich leide in diesen Flammen. Und ich glaube, da drin kommt ganz stark raus, was eigentlich das Problem ist von diesem reichen Mann. Der reiche Mann war sich das Leben lang gewöhnt, dass er Leute hatte, um sich herum, die ihn bedienen. Er war sich gewöhnt, dass er nur mit dem Finger schnippen muss und seine Bediensteten sind gewusst und haben geschaut, dass es ihm gut geht. Und er schafft es noch nicht einmal, in dem Moment, wo sein Leben fertig ist, wo er merkt, ich bin nicht da, wo ich hin will, und realisiert nicht einmal dann, was eigentlich seine Ursache oder sein Problem war. Sondern er bittet darum, dass der Lazarus ihm dient. Und er spricht nicht einmal direkt an. Er bittet darum, dass ihm jemand seine Wunden heilt oder ihn versorgt, seine Qualen lindert. Und ich glaube, das gibt Einblick darauf, aufs Herz von dem Mann. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum Jesus das Gleichnis erzählt hat. Weil ich glaube, es kommt auf unser Herz darauf an, wie wir mit dem umgehen. Ein spannender Gedanke finde ich darin, dass alles, was wir haben, eigentlich nicht uns gehört. Und ich kann auch ehrlich sagen, ich bin mir das oft nicht bewusst oder zu wenig. Die Kleider, die ich anhabe, die Schuhe, die ich trage, das Velo, das ich fahre, das Auto, das ich besitze, die Uhr, die ich nicht da habe, aber das Smartphone, das ich da habe, das ist nicht mir. Ich bezeichne das als meine Gegenstände. Ich bin mir gewohnt, dass das meins ist. Das ist meins und das ist deins. Das erlehre ich von Kind auf. Aber ich bin mir nicht bewusst, dass es nicht mein Eigentum ist. Und ich finde das ein spannender Gedanke, weil ich merke, wenn ich das weiterspinne, dann komme ich einen anderen Bezug über zu dem Materiellen, das ich habe. Wenn ich das anschaue als von Gott geschenkt, als mir zur Verfügung gestellt, als das Haus, wo ich drin wohne, wo ich mir meine finanziellen Möglichkeiten habe, um mir erwerben, oder das Auto, das ich mir leisten durfte, dass das nicht meins ist, sondern dass das Gott gehört und ich sein Verwalter bin hier auf Erde, dann merke ich, es fängt an, spannend zu werden. Und ich glaube, das ist das Bild, das Gott hat über die materiellen Dinge. Er wertet nicht nach reich und arm, nach gut und nicht gut, aber er wertet uns darum, wie wir damit umgehen. Und das Bild, dass ich sein Verwalter sein und mit dem sinnvoll umgehen, den er mir geschenkt hat, das setzt eine gewisse Erwartung an mich, wenn ich damit umgehe. Gehe ich sinnvoll mit dem um, was mir Gott zur Verfügung stellt? Gehe ich respektvoll um mit den Ressourcen, die ich drin lebe? Gehe ich grosszügig um mit dem Vielen, das ich habe? Oder bin ich kleinlich? Bin ich geizig? Fällt es mir schwer, jemandem etwas zu geben? Und ich merke, jetzt sind es Fragen, die mich beschäftigen. Und die Fragen beschäftigen mich dann, wenn ich in Zürich am Bahnhof rauslaufe und im Ecken die Horde sehe, die Tag für Tag dort sitzt, Alkohol trinkt, manchmal bettelt, manchmal einfach nur dort ist. Und ich merke, jetzt bin ich herausgefordert. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Ich sage nicht, dass man jedem Bettler, den wir sehen, automatisch eine Zehnernote geben. Aber ist es nicht oft so, und ich ertappe mich da drin selber, dass ich mir schon im Vorhinein überlege, ja, das ist nicht gut, Geld muss ihm nicht geben, weil er kauft sicher Drogen oder Alkohol und er macht sicher nichts Gescheites damit. Und wenn er mich fragt für ein Billett, kauft er sich dann wirklich ein Billett? Oder kauft er sich dann Alkohol oder Drogen? Und ich mag mich an die Situation erinnern, wo ich ihn eingeladen habe, mit ihm etwas zu posten und er aber ablehnt und sagt, ja, nein, da habe ich doch kein Interesse. Aber bin ich ehrlich, dann sind das alles Vorurteile oder Ausreden, um in dem Moment nicht wirklich anzuhören. Und nochmal, ich sage nicht, wir müssen jedes Mal, aber ich möchte Mut machen, dass wir unser Herz spüren und reden lassen. Vielleicht ist es einmal dran. Und wer weiß, wie der Mann reagiert, wenn er dich fragt um einen Stutz und du gibst ihm eine Zehnernote. Wahrscheinlich so, wie wenn er nie damit gerechnet hat. Und ich glaube, dort dürfen wir irgendwo auch eine Freiheit damit haben, die Verantwortung, was er damit macht, ob er sich dann wirklich ein Billett kauft oder halt gleich eine Hülse holen. Das ist nachher nicht mehr meine Verantwortung. Aber meine Verantwortung ist, mein Herz immer wieder zu prüfen. Mit welcher Motivation entscheide ich und gebe ich freizügig von dem, was mir anvertraut worden ist. Und ich glaube, das ist nicht nur auf das Thema Geld, aber das Thema Geld oder das Thema Besitz ist etwas, das uns sehr schnell gefangen nimmt. Weil, es steht schon in der Bibel, man kann nicht zwei Götter dienen. Und Geld hat die Affinität, dass es relativ schnell ein Götz wird. Dass es relativ schnell, je mehr das man hat, sich viel Gedanken um das Geld, um die Finanzen und so weiter drehen. Aber es geht auch weiter. Es ist auch meine Verantwortung, wie ich mit dem Umgang, den Gott mir geschenkt hat, bezüglich Talent. Setze ich die ein zu seinen Gunsten? Setze ich die wieder zurück ein ins Reich Gottes? Ist mir mein Nächster wichtig genug, dass ich Zeit mit ihm verbringe? Ich glaube, der Fehler von diesem Mann war nicht, dass er viel Geld hatte. Der Fehler von diesem Mann war, dass er nicht bereit war, zu dienen. Und Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, zum Dienen. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, zum Herrschen und Vorgehen, sondern in erster Linie, um uns zu dienen. Und ich glaube, das ist das Vorbild, das auch wir dürfen umsetzen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und dann ist die Frage, wie diene ich mit Mitmensch am besten? In dem, dass ich ihn freundlich willkommen heiße. In dem, dass ich meine Komfortzone verlasse und auf den Zugang. In dem, dass ich meine eigenen Bedürfnisse in dem Moment vielleicht zurückstelle und mich auf ein Gespräch einlasse, weil ich merke, da braucht es jemanden. In dem Moment, wo ich Anteil nehme an meinem Leben. In dem Moment, wo ich etwas von mir zurückstelle zugunsten von jemand anderem. Ich merke, dass ich mir der Realität von dieser Geschichte auch oft zu wenig bewusst bin. Ob Himmel und Hölle genauso aussehen, wie in diesem Film dargestellt, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das weiß kein Mensch. Es sind sehr krasse Bilder, die da präsentiert sind in diesem Film. Es ist eine sehr krasse Sprache, die umgesetzt ist, grafisch und visuell. Aber ich glaube, Fakt ist, und das wissen wir, ist, dass es nach dem Leben weitergeht. Dass es einen Ort gibt, wo Gott ist und ein Ort ist, wo Gott nicht ist. Und ich glaube, unser Leben da ist entscheidend dafür, am Ende von einem Tag, in welche Richtung dass es geht. Und sind wir ehrlich, dem sind wir uns in unserer Welt, in unserem Alltag, wo hektisch ist, wo geführt ist vom Terminkalender, wo eins nach dem anderen gibt und noch so viel zum Tun nebenaus, wo wir ehrenamtlich noch beschäftigt sind, oft doch auch nicht bewusst. Aber vielleicht hilft es uns, auch wieder mal sich dem bewusst zu werden, dass die Verantwortung, die wir haben, unser Leben zu gestalten, unsere Entscheidungen zu treffen, schlussendlich entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Spannend ist da noch, dass der Mann in dieser Diskussion mit dem Abraham plötzlich erkennt und merkt, für mich gibt es einfach keine Lösung mehr. Aber wenn es für mich keine Lösung mehr gibt, dann wenigstens für meine 5 Brüder. Und er hat nochmal den Ansatz, dass er eigentlich den Lazarus schicken will, als Diener zu seinen Brüdern zu warnen. Und er probiert es noch zweimal. Er sagt dem Abraham, schick den Lazarus zu meinen Brüdern. Und der Abraham sagt, nein, das macht keinen Sinn. Die haben Mose und Propheten, die sie daran glauben sollen. Und er probiert es nochmal. Und Abraham kontert nochmal. Und er sagt dort, oder Jesus sagt dort, in dem Gleichnis, wenn sie schon Mose und Propheten nicht glauben, dann werden sie auch nicht jemandem glauben, der von den Toten aufersteht. Und die Symbolik da ist 1:1 Geschichte von Jesus Christus. Er erzählt die Geschichte auf dem Weg nach Jerusalem, wo er schlussendlich gekreuzigt wird. Und er bereitet eigentlich seine Zuhörer schon auf den Moment vor, dass niemand wird glauben, dass auch wenn jemand von den Toten aufersteht, schlussendlich sein Leben übergibt oder sein Leben ändert. Und das spielt an auf den Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt und sein Leben abgibt und 3 Tage später wieder aufersteht. Und viele Leute dort haben das auch nicht geglaubt. Und es war genauso, wie es in dem Gleichnis steht. Sie waren geblendet. Sie haben es nicht können nachvollziehen, sie haben es nicht geglaubt. Was mir wichtig ist, ist nicht Angst zu machen. Ich will niemandem Angst machen heute Abend, dass er rausläuft und mit dieser Drangsal nach Himmel und Hölle eigentlich in einer Angst lebt. Wenn du spürst, dass dich das Thema beschäftigt, dann nutz doch die Gelegenheit auch nachher mit dem Martial oder Der Sabine, die hinten zu beten, sie sind gern bereit, mit dir zusammen zu beten. Aber ich glaube, es macht immer wieder Sinn, uns dem bewusst zu sein, dass das Leben, das wir hier haben, wir eine Verantwortung haben. Und Gott, wenn er uns reich versorgt und beschenkt in diesem Leben, dass wir auch freizügig damit umgehen dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen von heute Abend. Dass wir auf unser Leben schauen und uns überlegen, wo sind meine Lazarus, die vor meinem Tor liegen. Wo sind Leute, wo ich ihnen dienen kann? Wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Habe ich ein gutes Verhältnis zu meinem Vermögen, zu meinem Besitz? Oder gibt es da Notwendigkeit, um etwas zu ändern, eine Kurskorrektur vollzubringen? Und wenn du spürst, dass es dran ist, eine Kurskorrektur vollzunehmen, dann mach es. Dann bekenn es und ändere das. Es ist immer wieder die Möglichkeit da, auch miteinander zu beten. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander unterwegs sein in einer dienenden Haltung. Dass wir unser Gegenüber dürfen höher schätzen als uns selber. Dass wir die eigenen Bedürfnisse zurückstellen können und uns in anderen verschenken. Und ich glaube, das ist mitunter das Bild, das so stark ist. Dass wir sinnvoll mit dem, was uns Gott gibt, bezüglich Finanzen, bezüglich unserem Talent, bezüglich unserer Zeit, bezüglich unseren Mitmenschen, die rundherum sind, dass wir das nutzen zu unserer Zeit, solange wir die noch haben. Ich will noch beten. Vati, ich möchte Danke sagen für die Geschichte, auch wenn sie krass ist. Und ich möchte Danke sagen, dass die Geschichte uns auch immer wieder herausfordern kann. Vater, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen einfach berührst, dass du uns aufzeigst, wo sie hart sind, dass du sie aufweichst, dort, wo sie verhärtet sind. Vater, ich bitte dich, dass wir immer mehr erkennen dürfen, was du für eine Sicht hast von unserer Welt, was du für eine Sicht hast von unseren Finanzen, von unserem Vermögen, von unserem Geld, von unserem Besitz, von unseren Gaben, von unserem Talent. Dass wir Verwalter sein immer mehr und dass wir da Schritte drin machen dazu, zu guten Verwaltern. Dass wir das, was du uns schenkst, in deiner Fülle, dass wir das auch gut verwalten dürfen. Vater, ich bitte dich, dass du dich da drin uns führst, jedes Einzelne. Dass du uns aufzeigst im Herz, was wir machen sollen. Dass du uns Gespür gibst, wann wir uns verschenken und wie wir sollen unsere anderen investieren, dass du uns ein demütiges Herz gibst und uns zu dir lassen werden. Vater, in deinem Namen bitte ich das, für uns alle zusammen. Amen.